Wer Johannes Kliesch, den Gründer von Snox, kennt, der weiß, dass man von ihm immer sehr viel Energie und vor allem echten Real Talk bekommt. Er ist jemand, der wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt. Und deswegen haben wir uns entschieden, für die 100. Folge, also für das Jubiläum dieses Podcasts, ihn zum zweiten Mal einzuladen. Das letzte Mal war er im Jahr 2021 bei uns. Seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Er hat Private Equity Investoren mit dazu genommen. Er hat Firmen verkauft, er hat Firmen gekauft, er ist extrem gewachsen, hat wahnsinnig viel ausprobiert im Bereich Internationalisierung, Advertising auf Amazon, abseits von Amazon, und alles das hat er wirklich für mich erfreulich und überraschend transparent geteilt. Deswegen verspreche ich, in dieser Folge gibt es ein paar Eye-Opener, es gibt viel zu lernen, es gibt wahnsinnig viel Energie im großen Johannes Kliesch-Update. Ab geht's, direkt los in den Podcast.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Angefangen als Amazon-Seller, der Socken auf Amazon verkauft hat. Das ist unsere Ursprungsgeschichte 2016. Und von Anfang an haben wir versucht, das so groß zu treiben, wie es nur irgendwie geht. Und das haben wir sehr gut gemeistert, sodass wir heute im Jahr 25 in einer Größenordnung von letztes Jahr 86 Millionen Euro Umsatz haben wir gemacht. Haben eine Firma auch dazu gekauft, können wir auch drüber sprechen, mit Oceans Apart, und sind jetzt, würde ich sagen, eine D2C E-Commerce Brand, aber gestartet und im Herzen absolut Amazon durch und durch.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Johannes, erstmal was trinken.
Ja, erstmal was trinken. Hi, schön Jan, dass ich hier zur Jubiläumsfolge da sein darf.
Ja.
Und deswegen erstmal Glückwunsch in eure Richtung. 100 ja, Folgen danke. Ist echt ein Brett. Wir machen ja auch unseren eigenen Podcast. Es gibt viele Höhen und Tiefen, komische Gäste, coole Gäste und alles mögliche. Deswegen 100 wirklich durchzuziehen, weil jeder irgendwie ja auch einen Podcast startet. Aber 100 Folgen mal zu machen, ich ziehe meinen Hut, wirklich. Großes ja, Kino.
Vielen Dank. Und da freuen wir uns, dass wir dich ja jetzt zum zweiten Mal als Gast haben. Ungefähr bei Folge 50 warst du schon mal da. Und seitdem ist ja super viel passiert bei dir im ganzen Snox-Universum. Das wollen wir heute mal so ein bisschen aufräumen. Mach doch noch mal für die, die Folge 54 mit dir nicht gehört haben und sich fragen, und die kein LinkedIn haben und die deshalb sagen, ich habe gar keine Ahnung, wer dieser Typ ist. Wer ist dieser Johannes Kliesch und was macht eigentlich Snox? Fass doch mal in 30 Sekunden zusammen und dann steigen wir ein, wo ihr heute so steht und was so passiert ist.
Angefangen als Amazon-Seller, der Socken auf Amazon verkauft hat. Das ist unsere Ursprungsgeschichte 2016. Und dann waren wir von Anfang an, haben wir versucht, das so groß zu treiben, wie es nur irgendwie geht, haben dann weitere Produkte hinzugenommen, also Boxershorts, Damenunterwäsche, inzwischen auch Sportwear, aber auch über den, über diese Amazon-Welt hinaus auszuprobieren, ob wir auch wachsen können. Und das haben wir sehr gut gemeistert mit einem eigenen Online-Store, aber auch mit anderen Marktplätzen wie Zalando, About You etc., sodass wir heute im Jahr 25 in einer Größenordnung von letztes Jahr 86 Millionen Euro Umsatz haben wir gemacht. Haben eine Firma auch dazu gekauft, können wir auch drüber sprechen, mit Oceans Apart, und sind jetzt, würde ich sagen, eine D2C E-Commerce Brand, aber gestartet und im Herzen absolut Amazon durch und durch. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich irgendwie, ja, damals 2016, 17, 18 habe ich intensiv, sage ich mal, mein ganzes Leben Amazon und diesem Algorithmen und alles geopfert oder gewidmet, weil ich geliebt habe, das ist, wo ich herkomme, jetzt natürlich irgendwie andere Aufgaben habe, aber wenn man dann wieder zurückblickt, freut mich das immer von Herzen und deswegen freue ich mich so, hier dabei zu sein.
Und wenn du sagst, du machst es mit deinem Cousin zusammen, der ist auch immer noch an Bord?
Ja und nein. Also mein Cousin hat sich entschieden, so nach 6, 7 Jahren, nachdem er alles in seinem Leben auch für Snox geopfert hat. Ey, das hört sich immer so opfern, bla. Aber ich glaube, jeder Unternehmer, Unternehmerin versteht, was es halt auch einfach bedeutet, selbstständig zu sein und wie viel Opfern man da auch bringen muss in Form von Zeit und wenig Zeit für seine Familie, Freunde, whatever. So hat er sich dazu entschieden, jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, anderthalb, rauszugehen aus der operativen Geschäftsführung, ist jetzt, sage ich mal, stiller Gesellschafter, und wenn was ist, können wir ihm jederzeit fragen. Aber wir haben einen Geschäftsführer hochgezogen intern, unser Mitarbeiter Nummer 10, der damals die Buchhaltung gemacht hat, der liebe Rehan, der sich jetzt bis zum CEO mit ja hochgearbeitet hat, und mit ihm gemeinsam leite ich die ganze Snox Group, nennen wir das inzwischen, weil wir entsprechend auch Zukäufe oder einen Zukauf getätigt haben und jetzt noch ein paar folgen werden.
Ja, wie viele Mitarbeiter braucht man so, um 86 Millionen Umsatz zu machen? Wie groß ist dein Team?
Am liebsten so wenig wie möglich, aber es benötigt, wir sind gerade in der Größenordnung von 120, 130 Vollzeitleuten, sowas sind wir unterwegs.
Alle bei euch noch am Standort oder auch sehr remote aufgestellt?
Wir waren schon immer unfassbar remote, waren einfach, weil wir aus Mannheim kommen, muss man einfach sagen, Mannheim hat jetzt begrenztes Talent, und mein Mitgründer Felix war von Anfang an persönlich getrieben, sehr remote. Also hat immer von Bali, Zürich, Rio de Janeiro, überall auf der Welt aus gearbeitet. Deswegen war das von Anfang an, auch vor Corona und dem ganzen Thema, war remote so ein zentraler Bestandteil unserer Kultur. Und so haben wir von Anfang an auch die Firma aufgebaut, sodass jetzt, also ich bin gerade hier in Mannheim in unserem Office, würde ich sagen, heute sind so 20, 30 Leute da. Wir haben in Hamburg noch ein Büro, da sind auch, würde ich sagen, so im Schnitt 20 Leute. Wir haben jetzt in Berlin noch ein Office aufgemacht, da sind 10, 15 Leute. Und dann entsprechend insgesamt 50-50 remote und in unseren drei Offices in Deutschland verteilt.
Ja, verstanden. 85 Millionen jetzt ungefähr habe ich wahrgenommen. Ich glaube, letztes Jahr ist das so ein Wachstum von gut 20% im Vergleich zu unserer letzten Folge noch deutlich mehr. Wie verteilt sich das Wachstum so auf eure unterschiedlichen Kanäle? Also wo kann man als D2C-Socken-Unterwäsche-Brand noch signifikant wachsen in diesen Zeiten?
Boah, eine ganz, ganz gute und schwierige Frage. Also, du hast recht, wir sind letztes Jahr um 19% gewachsen. Das war prozentual gesehen einer der schlechtesten Wachstumsjahre, wenn man so will. Auf der anderen Seite haben wir absolut gesehen 14 Millionen Euro Wachstum obendrauf gepackt in der Zeit, wo es E-Commerce, glaube ich, kennen wir gerade alle, echt nicht gut geht. Und man muss auch einfach sagen, mit Snox, unserem Kerngeschäft, kommen wir auch an eine gewisse Marktsättigung einfach ran. Also Socken sind wir Marktführer online, Herrenunterwäsche, Marktführer online. Damenunterwäsche macht auch schon 20% vom Umsatz aus. Also da wachsen wir noch stark. Also das ist so die Kategorie, wo wir gerade prozentual einfach noch gut wachsen. Zum Beispiel Spitzen-BH war so einer der schnellst wachsenden Produkte für uns in 24. Also da haben wir schon noch Sachen. Aber ich kam gerade, gestern hatte ich ein Meeting, wo es die Produktroadmap auch 26 hingeht. Da launchen wir zum Beispiel nahezu keine neuen Socken oder auch im Herren-Unterwäschebereich fast kein Produkt, weil wir haben die gesamte Range. Also es gibt da einfach nichts mehr. Also das ist schon eine Challenge, da einfach nochmal Wachstum rauszuholen, weswegen es jetzt schon auch für uns drum geht, Snox in Richtung von 100 Millionen und auch Retail zum Beispiel haben wir gerade erst angefangen, und TV-Werbung machen wir. Also da gibt's noch so auf der Produktseite relativ begrenzt und auf der Sales-Kanal-Seite sind wir auch, haben wir eigentlich nur noch Potenzial in Richtung TV-Werbung, dass wir nochmal größer werden. Und Retail, das ist ein Wachstumsthema, aber dann geht's tatsächlich sehr stark um Internationalisierung. Also mal hart ausgedrückt, Snox kann mit Socken und Boxershorts in Deutschland eigentlich nicht mehr wachsen oder nur noch schwer wachsen. Daher gibt's so 3 bis 4 Wachstumbetten. Also wenn wir zusammenfassen, einmal Retail, einmal TV-Werbung, das nochmal größer aufzuziehen, weil da einfach wahnsinnige Reichweiten sind, Internationalisierung und M&A. Und somit planen wir für 2025 gerade durch den Zukauf so 120 Millionen Euro Umsatz. Also das ist dann wiederum ein Wachstum irgendwie von 40%, von 86 auf 120. Und das wird uns natürlich einen großen Schub geben. Und man muss sagen, in 24 ist unser Gewinn um 250% gewachsen. Also das war ein großes, großes Thema, sehr auf Profitabilität zu gehen. Und jetzt 25 gehen wir nochmal stärker in den Wachstumsmodus wieder rein.
Ja, jetzt hast du eben ein paar Mal gesagt, TV-Werbung, das wird wahrscheinlich auch klassisches TV sein. Aber das Produkt, das ja eigentlich am nächsten an der Transaktion dran ist, am nächsten, an dem, wo ihr auch herkommt, sind ja eigentlich Amazon Prime Video Ads. Ein Produkt, das ja im letzten Jahr so richtig in den Markt gegangen ist. Nutzt ihr das und wie funktioniert das für euch?
Ja und nein. Also wir haben Sachen gemacht. Wir waren einer der ersten in Deutschland, die zum Beispiel auch die Champions League mitgesponsert haben mit Amazon. Haben damals, als sie die ersten Spots hatten, haben wir da verschiedene Sachen ausprobiert. Und das läuft gut, aber irgendwie auch nicht gut. Weil also die grundsätzliche Optimierung, also das Big Picture von Amazon ist, Problem bei TV-Werbung ist das Targeting, weil keine irgendwie Kundendatenmessbarkeit deutlich schwieriger. Das sagt Amazon, hey, das schaffen wir viel besser zu machen und das sehe ich auch, also das können sie besser als das lineare TV. Mhm. Allerdings das lineare TV, da geht es extrem um Reichweiten und eigentlich CPM, also Cost per Mill, wie viel, oder im deutschen TKP, wie viel kostet es mich, 1000 Leute zu erreichen? Und wenn man sich das jetzt gegenüberstellt, der CPM-TKP von Prime Video, obwohl es ein neues Werbeformat ist, muss man sich mal überlegen, neue Werbeformate am Anfang günstig und dann werden sie Schritt für Schritt teurer, Angebot und Nachfrage. Aber obwohl dieses Werbeformat noch relativ neu ist, und was natürlich gut ist auf der Amazon-Seite, weil die enormen durch ihre Plattform, ich will nicht zu technisch werden, aber direkt einen unfassbaren Werbedruck drauf bekommen können, weil sie einfach schon die Infrastruktur haben, sind die CPMs, je nachdem, wie man die Zielgruppen einstellt, schon jetzt bei Prime Video Ads fangen so ab 5 Euro an, 10 Euro oder sogar mehr. Also wir haben auch schon 20, 25 Euro gesehen. Im Vergleich zum linearen TV zahlen wir gerade zwischen 25 Cent und 2 Euro, um 1000 Leute zu erreichen. Daher ist so die Abwägung, ja, ich kann bei Prime Video besser targetieren, aber wenn es 10-mal so teuer ist, müsste ich ja auch 10-mal so gut targetieren können, dass sich das am Ende des Tages für uns lohnt. Und da ist für uns gerade so die Rechnung und also was wir sehen einfach in unseren Daten, was besser funktioniert, ist eher relativ viel zu buchen, sehr breit zu gehen. Das bedeutet bei uns 300.000, 400.000 im Monat auszugeben. Relativ die Markenbekanntheit über TV mit möglichst niedrigen CPMs zu pushen und dann Retargeting zu machen für Leute, die auf unserer Webseite waren. Und das ist gerade, was wir sehen in unseren Datenmodellen, dass das besser funktioniert als sehr granular, aber dafür sehr teuer Prime Video Ads zu schalten.
Aber misst man Prime Video Ads dann nicht vielleicht an den falschen Kriterien, weil das natürlich auch ein Produkt ist, das jetzt nicht nur einen Branding-Effekt haben soll, sondern das ja idealerweise auch unmittelbar dann in den Kauf überführen soll. Also das muss man eigentlich ja, ist ja nicht ganz fair, das mit einem Branding-Kanal wie TV zu vergleichen.
Da stimme ich dir zu, aber ich muss sagen, direkt die Performance-KPIs sind Katastrophe. Also sowohl von dem wie soll ich es dir sagen, sowohl vom Direct Response irgendwie innerhalb der ersten 24, 48 Stunden von unserem Champions League Spots, scheiß Arcos, scheiß Roas. Daher funktioniert das, in dem Sinne funktioniert das einfach nicht, weil die CPMs und die Kombination aus wie gut kann ich targetieren, ist ein großer Win, aber der Kauf ist trotzdem unfassbar weit weg. Also, dass ich etwas kaufe, wenn ich Champions League gucke, ich rufe ja nicht direkt dann irgendwie die Champions League, also Amazon auf und kaufe dann was. Also deswegen, in der Theorie ja, aber es ist kein Performance-Kanal. Also okay. Ist es einfach nicht. Deswegen sage ich, es ist ein bisschen besserer Branding-Kanal. Und da muss ich auch sagen, dass es ja so lala funktioniert einfach.
Okay, verstanden. Das andere Thema, wo du gesagt hast, über das ihr wachsen wollt, ist Internationalisierung. Ich erinnere mich, als wir das letzte Mal in diesem Podcast zusammensaßen, ging es gerade so um das Thema USA, wo ihr die ersten Schritte gegangen seid, aber auch nicht so happy wart. Also wo, glaube ich, der erste Anlauf nicht gut funktioniert hat. Und ihr wart gerade so im Begriff zu sagen, jetzt machen wir es nochmal neu, in einem anderen Setup, mit ein bisschen mehr Fokus, vielleicht auch Geld. Wie sind eure Erfahrungen mittlerweile mit Snox in Amerika?
Leider scheiße, muss ich auch sagen. Also selbstkritisch auch. Alles, was ich da groß angekündigt habe, mit Fokus, mehr Geld haben wir gemacht, Fokus nicht so gut. Sodass, Real Talk, jetzt im Februar, am 10. Februar weiß ich, kommt die Ware aus USA nach Deutschland, weil es nicht funktioniert hat. Warum hat es nicht funktioniert? Einmal Fokus, muss man ganz klar selbstkritisch sagen, unser Thema. Aber ich muss auch sagen, dass ich es unterschätzt habe, wie krass nochmal die CPCs, also Cost per Klicks im Werbebereich bei Amazon, nochmal gestiegen sind. Und ja, es lohnt sich einfach in so einer broaden Kategorie wie Socken keine Chance. Es gibt Erfolgsgeschichten, wie deutsche Seller in den USA erfolgreich sind. Ohne
viele,
Frage.
Ja.
Viele, aber die, die ich kennengelernt habe, schon relativ nischig oder mit einer Produktinnovation und so. Also nicht, ey, schwarze Socken. Da hatten wir jetzt keine Chance, vor allem auch vom Timing in Zeiten, wo Temu und Shein, der Preiskampf noch mal größer wurde in den USA und dementsprechend der Durchschnittspreis runter ist, haben wir es einfach nicht geschafft und war auch ein Managementfehler von mir, das auch noch ein zweites Mal zu probieren. So ein bisschen ärgere ich mich, dass wir es beim ersten Versuch nicht länger durchgehalten haben, weil da waren wir nach so 8 Wochen Break-Even und wir waren nach 8 Wochen in der Größenordnung, dass es schon 30% damals von unserem Umsatz in Deutschland ausgemacht hat.
Okay, das Problem, bin ich gar nicht so schlecht.
Das, nachblickend ist es wahnsinnig. Also hätten wir das wahrscheinlich ein halbes Jahr länger gemacht und die Kosten optimiert, die Rankings gestiegen, dann wäre das USA wahrscheinlich heute unser größter Amazon-Markt. Problem damals war, wir waren komplett Bootstrap, wir hatten begrenztes Kapital. Und wenn man dann sich überlegt hat, Bootstrap muss ja aus 1,03 € machen, um dann einfach organisch wachsen zu können. Und dadurch, dass wir Break-Even waren, haben wir nur aus 1 Euro 1 gemacht. Also die Bestellungen wurden mehr, also wir mussten mehr Ware einkaufen, aber haben ja nicht mehr Geld verdient. Also wir hatten einfach zu diesem Zeitpunkt damals nicht die finanziellen Ressourcen zu sagen, hey, wir finanzieren mal einen Markt 1 Jahr lang auf Break-Even und auch einfach das unternehmerische Verständnis da noch nicht und einfach noch nicht zu krass risikobereit, weil wir halt in Deutschland noch aus 1,03 € gemacht haben, dann war so, warum sollten wir USA aus 1,01 € machen, ist doch voll dumm. So, rückblicken, nichtsdestotrotz will ich ja auch nicht überheblich sein, wir sind trotzdem bootstrapped auf 86 Millionen gekommen, also ja, deswegen will ich nicht, es war trotzdem die richtige Entscheidung irgendwie, aber wenn ich nur den amerikanischen Markt anschaue, da war die Chance, da war die Möglichkeit, die haben wir aber so in der Form nicht genutzt und man kann es wirklich schaffen, aber nicht in breiten Kategorien.
Und trotzdem wollt ihr weiter internationalisieren, wenn es nicht die USA sind, was sind dann so für euch eure Fokusmärkte und warum glaubt ihr, dass die für euch besser funktionieren, weil in so ziemlich jedem Markt wird es schon Socken und Unterhosen geben.
Ja, wir internationalisieren, also das ist auch ein großes Learning bisher von uns mit unserer Multi-Channel-Strategie. Also zum Beispiel Pan.eu ist für uns auch so semi-erfolgreich, muss man sich leider eingestehen, weil inzwischen der Durchschnittspreis von uns, das sage ich immer, ungefähr das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache ist im Vergleich zu anderen Anbietern auf Amazon, wenn man direkt vergleicht. Und da kannst du PPC schalten, dein Listing optimieren, wie du willst. Wenn du einfach gegen deine direkte Konkurrenz 3-mal so viel kostet, hast du keine Chance. Also deswegen ist unser Grundprodukt einfach, weil wir auch Preise erhöht haben und eine andere Fokussierung haben, inzwischen einfach nicht mehr so suitable für Amazon selber. Wir haben nicht den richtigen Preispunkt mehr etc., sondern warum wir auch Amazon Deutschland noch sehr stark wachsen, weil wir halt Multi-Channel machen und unsere Brand krass aufbauen. Ich habe gerade am Samstag eine Keynote halten dürfen auf einem der größten Amazon-Events, wo ich gezeigt habe, mit Helium 10, aber man kann es auch mit der Brand Registry und sämtlichen Sachen nachvollziehen, dass wir im Sockenbereich das drittgrößte Keyword sind, Snogs. Also Socken hat so 25.000 Suchanfragen pro Monat, Snogs 21.000. Also wir haben den Markennamen so groß gemacht, dass Leute explizit nach Snogs suchen, gar nicht mehr nach Socken. Was super gut ist und deswegen wachsen wir auch noch und deswegen sind wir so profitabel wie noch nie auf Amazon, aber auf das Keyword Socken an sich ranken wir nicht mehr auf der ersten Seite, weil wir einfach viel zu teuer geworden sind, weil wir jetzt eine, ich nenne es mal Brand sind, hochpreisiger. So. Und deswegen ist auch Pan.eu für uns, weil wir, da kennt uns ja keiner, da sucht keiner nach Snogs und trotzdem ist der Preis hoch, sodass wir auf den generischen Keywords nicht wirklich geil nach oben kommen. Bedeutet also, wir können es nur schaffen, auf Amazon oder Marktplätzen erfolgreich zu sein, wenn wir in dem Land auch eine Brand aufbauen. Ja. Das ist so unser Learning für uns selber. Auch amerikanischen Markt hatten wir keinen Online-Shop, keiner sucht nach Snogs. Da jetzt so generisch reinzugehen, keine Chance. Also internationalisieren wir so seit einem halben, dreiviertel Jahr Italien, Frankreich und die Niederlande internationalisieren wir auch mit unserem Online-Shop. Und da muss ich sagen, sind wir so seit 6 bis 8 Wochen läuft das wirklich auch sehr, sehr gut an. Wir haben sehr, sehr viel rumgetestet, wir haben ein Team aufgebaut und jetzt stehen die Strukturen, sodass wir jetzt in den letzten 8 Wochen von so 10.000 Euro Wochenumsatz jetzt schon bei so 40.000 bis 50.000 sind und gerade stark wachsen. Also daher sehe ich, wenn wir diese Länder jetzt aufbauen, dass auch dann nochmal Amazon und internationale Marktplätze an sich nochmal für uns attraktiver werden, weil wir müssen so alles auf einmal machen, weil die sich so gegenseitig positiv bedingen, dann funktioniert es auch. Aber nur Marktplatz in einem Land zu machen oder nur Online-Shop, das haben wir für uns festgestellt, funktioniert so in der Form nicht.
Und wenn ihr dann, wenn es dann so wichtig ist, in anderen Märkten auch die Marke aufzubauen und Bekanntheit zu schaffen, ist das dann wirklich, ihr startet sofort mit TV, was ja auch immer ein großes Investment ist, bevor man weiß, ob das Produkt in dem Markt überhaupt einen Fit hat oder ist das dann eher Influencer-Kooperation? Also was sind so Kanäle, mit denen dieser Markenaufbau und auch Demand-Aufbau für euch funktioniert?
Gerade wir haben gestartet in jedem Land mit Performance Marketing, also vor allem Meta und Google Ads. Und das muss ich sagen, funktioniert echt auch schon gut, bisher gut. Und jetzt ziehen wir gerade Influencer Marketing hinterher. Tatsächlich, wie du es gesagt hast, haben wir auch geprüft, TV-Werbung zu machen im Ausland. Ist aber ganz spannend. Die CPMs im Ausland sind 3-4 Mal so hoch wie in Deutschland für TV. Ich weiß nicht warum, ob da die Werbebranche noch aktiver im TV ist und in Deutschland sind die schon mehr auf Netflix und ich weiß es nicht wieso, aber deswegen haben wir es nicht gemacht und da sind wir wieder bei der Argumentation von am Anfang. So, die TV-Wette ist, die CPMs und die ganzen großen TV-Anstalten haben so Probleme, ihre Werbeplätze voll zu bekommen, dass man da günstig gerade Reichweite bekommt. Das ist im Ausland nicht der Fall, daher sagen wir, da gehen wir erstmal, wo wir auch mit Snox gestartet sind, mit unserem Online-Shop auf Facebook, Google und Influencer-Marketing.
Okay. Wir haben schon so ein bisschen über andere Kanäle und Marktplätze gesprochen. Du hast selber Temu erwähnt. Da habe ich so im Vorfeld gedacht, ob das so hilfreich ist für euer Business, auch wenn ihr eher Premium positioniert seid. Aber wie nimmst du Temu und die anderen asiatischen Plattformen wahr für euer Geschäft?
Ja, ich glaube, es ist eine riesengroße Diskussion. Ich habe im Kassenzone-Podcast gesagt, ich würde das ausprobieren. Auf wenige Sachen werde ich aktuell so oft angesprochen. Boah, Johannes, würdest du das wirklich machen? Ja, ich meine das so. Ich würde das ausprobieren. Einmal würde ich es nutzen für Presse und PR, um zu sagen, hey, wir probieren es aus. So als einer der ersten Deutschen, die auch dann darüber reden. So, also erstmal glaube ich, eine gute PR-Story. Und durch diese PR-Reichweite verkaufen wir wieder mehr in unserem Online-Shop. So, das glaube ich erstmal
bestimmt,
als erstes Statement. Als zweites, ihr habt ja auch mit eurer Beratungsfirma in den letzten Jahren sehr, sehr viele Marken auf Amazon gebracht und wir auch mit unserer Beratungsfirma. Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, als wir die gegründet haben vor so 6 Jahren, war eine der größten Diskussionen die gleiche Diskussion, die man jetzt mit Temu und Shein führt. Macht das nicht die Marke kaputt? Ist das nicht scheiße? Und alles drum und dran. So, daher so im Mainstream, im Allgemeinen hatte Amazon den gleichen Ruf wie Temu und Shein eigentlich jetzt. Amazon hat sich dann extrem gut und positiv nach oben entwickelt, weil sie auch einfach für Seller richtig Kohle verdient haben. Also FBA-Seller wie wir vor 6 Jahren, Wahnsinn, was du da für eine Profitabilität einfach schaffen konntest. Und das ist so ein bisschen meine These für Temu und Shein jetzt. Ich glaube, wenn man das ausprobiert und einer der ersten Anbieter ist, die eben nicht Schrott machen, sondern auch hochwertige, weil da sind unfassbar viele Anzahl an Personen, also ich würde Snox auf Temu verkaufen mit auch der gleichen Preise wie im Online-Shop, um einfach mal zu gucken, gibt es dort Leute, die auch bereit sind, irgendwie hochpreisiger zu kaufen, weil ich das auch bei Amazon so gesehen habe. Und dann würde ich es einfach mal 4 bis 8 Wochen ausprobieren, wie die Lage ist. Weil auch hier, ein Vorteil hast du immer, wenn du hochpreisiger bist, da kannst du auch pro Klick einfach mehr im Werbebudget ausgeben, weil du andere absolute Margen hast. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das auch bei Temu und Shein funktioniert. Weil die Anbieter da, wenn die nur pro Packung Socken 30 Cent irgendwie Marge haben, dann können die natürlich nicht pro Klick 20, 30 Cent ausgeben. Anders bei uns, wenn wir absolut 10 Euro oder wie viel Kapazität haben, können wir auch da Temu richtig Retail-Media machen. Und das würde ich gerne einfach mal ausprobieren. Wie sind da die Werbepreise? Ich glaube, auch der Temu-Algorithmus würde uns sehr pushen, weil die natürlich selber dieses Identitätsproblem haben. Vielleicht fanden die uns, vielleicht geben die uns extrem viel Marketing-Budget for free. Also ganz viele Variablen, dass ich mir schon vorstellen kann, da First Mover zu sein und das Ganze mal auszuprobieren. Aber natürlich auch im Hinblick drauf, so wie reagieren unsere Bestandskunden drauf? Und das wenn es dann auch Rückfragen gibt, das ganz klar kommunizieren. Hey, es ist ein Test, wir wollen es ausprobieren, mal gucken, wie es ist.
Okay, verstanden. Ein anderes Marktplatz und E-Commerce-Thema, das in den letzten Wochen für viel Aufruhr gesorgt hat, sind Zalando und About You, so die beiden größten deutschen Player in dem Bereich, die jetzt zusammengehen. Ihr seid auf beiden präsent. Hast du das Gefühl, das hat für euch ein Risiko, bietet das irgendwie Upside? Wie guckst du da drauf?
Wir sehen es sehr positiv, weil man leider sagen muss, die technische Infrastruktur von About You ist leider als Marktplatzhändler lässt sehr zu wünschen übrig. Weswegen, wenn die jetzt zusammengehen und Zalando ist da extrem stark, mit Tradebyte haben sie auch früh eine Software selber gekauft und mitentwickelt etc., dass diese Software super stark funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin riesengroßer Zalando-Fan, weswegen ich auch gutes Geld in Aktien damit verdient habe, weil ich es einfach am eigenen Leib erfahren habe und mitbekommen habe, wie gut die einfach sind, auch im direkten Vergleich zu anderen Anbietern, wie einen Otto auch oder einen Limango, da ist einfach, abgesehen von Amazon, die sind nochmal eine ganz andere Liga, aber in diesem Self-Service, was deren Seller Central, Backend, technische Infrastruktur angeht, ist Zalando nach Amazon auf jeden Fall der beste Marktplatz, den wir haben und wir sind auf sämtlichen aktiv. Und das sehe ich als große Chance, weil auf About You sind viele Kunden für uns, aber wir haben eine ein bis zwei Vollzeitleute, die nicht nur, aber zum Großteil einfach damit beschäftigt sind, immer wieder bei About You Sachen zu fixen, Produkte online zu nehmen, die Umsätze passen nicht zu den Abrechnungen, die wir bekommen oder zu den Scale-Umsätzen, was uns angezeigt. Also ich würde sagen Kinderkrankheiten und die natürlich aber in so einem Konzern wahnsinnig schwierig sind auch zu lösen mit den verschiedenen Händlern und so. Deswegen kein Vorwurf an About You, aber daher sehe ich den größten und da wird mir in der, sage ich mal, in diesen ganzen Analysten-Reportings und so viel zu wenig drüber gesprochen. Da geht es ja immer drum, ja Scale ist eine Wachstumsstory auch für Zalando und so. Absolut Bullshit, glaube ich. Shopify ist the place to be. Alle coolen Marken gehen zu Shopify. Und das einzige Golden Nugget sehe ich eher andersrum, dass Zalando die technische Infrastruktur für About You bietet, um nochmal mehr Seller, bessere Internationalisierung. Weil auch das zum Beispiel, ZFS hat ja wie FBA einen eigenen Versand. Wenn du das machst, kann ich nur jedem empfehlen, bei Zalando 20-30% unserer Umsätze bei Zalando sind international. Und das geht auch vollkommen automatisiert über ZFS. Also Wahnsinn. About You ist auch international, aber so viel schwerer als Seller, diese Reichweiten auch international mitzunutzen. So, ich drehe mich im Kreis. Insgesamt ziehe ich es als große Chance eher für About You, von dem ganzen Wissen von Zalando zu profitieren. Und wenn die das gescheit implementieren, es dauert ja leider auch noch bestimmt ein Jahr, wenn nicht sogar länger, sehe ich es echt eher als Chance für auch Seller, schneller noch mehr Leute und Kunden zu erreichen.
Ihr könntet euch das Leben ja in vielen Stellen ein bisschen einfacher machen, wenn ihr eure Rolle als Seller aufgeben würdet. Mit so einer starken Marke, wie ihr sie jetzt habt, würde ich vermuten, dass Amazon, aber auch About You und Zalando und viele andere ja mal bei euch angerufen haben und euch eigentlich gerne ins 1P-Vendoren-Programm übernehmen würden. Da hättet ihr viele dieser von dir beschriebenen Backend-Probleme, Abrechnungsprobleme hättet ihr alle nicht mehr. Ihr scheint euch ja aktiv trotzdem für das Seller-3P-Modell entschieden zu haben und das ja auch immer wieder zu bestätigen. Warum ist das so?
Eine sehr spannende Frage. Nummer eins, erstmal Preishoheit. Wir können viel besser die Preise bestimmen. Wir wollen nämlich überall die gleichen Preise haben, selber bestimmen können, wann wir welche Rabattaktion machen, weil das so ein Orchester ist, zwischen den Channels, die abgestimmt sind. Deutlich schwieriger als Vendor, wenn überhaupt irgendwie machbar. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ähnlich ist es auch mit dem Content. Wir sind der Meinung, wir wissen besser, was gut konvertiert als Amazon, Zalando, About You oder sonst was im Vendor-Bereich. Und das führt auch zum dritten Punkt. Man muss sich ja überlegen, wenn man als Vendor bei Amazon startet, dann kümmert sich im Endeffekt ein Amazon-Mitarbeiter um deine Listings. So, der ist ein Account-Manager auf deinem Account. Ist ein normaler Angestellter, eine andere Incentivierung. Er hat ja nicht diese Snox-Kultur, weiß nicht, was unsere Produkte ausmachen. Er betreut 30, 40 verschiedene Marken, hat einfach nicht die Zeit, den Headspace und ist auf andere KPIs getrimmt, als jetzt jemand, der bei uns Vollzeit auf dem Amazon-Account ist. Den können wir nochmal anders incentivieren. Er ist anders Teil der Kultur. Er hat eine andere Motivation. Und wir sagen immer, it's a people game. Und deswegen glaube ich einfach grundsätzlich von der Philosophie, glaube ich einfach immer dran, dass Marktplatz besser funktioniert als Vendor. Und ich würde eher den Leuten empfehlen, wenn ihr Vendor seid, das sehen wir auch mit unserer Beratungsfirma und bestimmt auch ihr mit euch, wenn man als Vendor Marktplatz macht, dann wächst man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, weil man einfach nochmal eine andere operative Exzellenz an den Tag legen will und kann. Ja, und so dieser Glaube, irgendwelche Insider-Wissen, wenn Amazon selber macht, dann gibt's nochmal, das sehe ich auch Bullshit, weil am Ende des Tages macht das ein normaler Angestellter in irgendeinem Team, der hat jetzt auch kein Insider-Wissen oder kann nochmal irgendwelche Knöpfe mehr drücken, als du als Seller,
Ja, du hast von operativer Exzellenz gesprochen. Ich finde, das ist einer der Punkte, für die ihr schon so in dieser E-Commerce-Welt bekannt seid, insbesondere im Bereich Advertising, dass ihr da einfach sehr gut seid, ein sehr gutes Team in-house habt, dass ihr aber auch total viel ausprobiert. Also genau wie du eben gesagt hast, wir würden dann Temu auch schnell und früh ausprobieren, macht ihr das ja auch mit ganz anderen Kanälen und Formaten. Teilt doch nur so ein bisschen, wie da so eure Philosophie ist, wie groß da auch immer so der Risikoappetit ist und vielleicht, um es auch actionable zu machen, was sind so Sachen, die für euch jetzt in den letzten 1-2 Jahren überraschend gut funktioniert haben?
Also Teil unserer Kultur, DNA, absolut. Ich sehe es immer, wenn man bootstrappt und irgendwie keine großen Summen zur Verfügung hat, muss man umso kreativer sein als Unternehmer, Unternehmerin, um dann irgendwie so einen Wettbewerbs-Advantage zu haben. Und daher damals angefangen, weiß ich noch, dass man unsere DNA versteht. In den ersten 3-4 Tagen haben wir so um die 20 Einheiten auf Amazon verkauft, als wir online gingen. Und dann am 4. Tag haben wir keine einzige Einheit verkauft. Und dann habe ich zu meinem Cousin gesagt, scheiße, ich habe aber in den USA gesehen, in einem Podcast, dass man Werbung schalten kann. PPC-Werbung, kann ich das mal mit 100-200 Euro ausprobieren? Und hat gesagt, ey, wir haben keine andere Wahl, es kommt kein Sale mehr rein, lass uns ausprobieren. Und dann habe ich die erste PPC-Sache geschaltet und am 1. Tag haben wir 33 Einheiten verkauft und am 2. Tag über 40 und dann waren wir innerhalb von einer Woche ausverkauft, unsere erste Charge über Werbung. Nicht organisch, braucht man sich nichts, über Werbung. Und da hat es für mich im Kopf so Klick gemacht, dass ich, wir hatten kein crazy Netzwerk, wir hatten keinen Investor, wir hatten kein Netzwerk, wir hatten keine Leute, die uns crazy gepusht haben, sondern wir waren 2 Cousins, die nur wir hatten nur 4.000 Euro im ersten Monat, dann 16.000 Euro Umsatz gemacht. Und deswegen war für mich sofort die Erkenntnis, so Performance-Marketing kann mein Leben verändern. Ich mit meinem Laptop, wenn ich hier die Sachen richtig einstelle, kann ich mein Leben verändern. Scheißegal, wie ich aussehe, wie alt ich bin. Wenn du dahinter besser bist, dann kannst du richtig viel Umsatz machen, Geld verdienen, whatever. So, da kam ich her. Das war mein Start als Unternehmer in diese Amazon-Welt. Also war ich von Anfang an total auf eine Begeisterung für Amazon und vor allem für Werbekampagnen. Und das haben wir ja in den Jahren danach mit Facebook-Ads, mit Google-Ads, sämtliche Channels für uns gemeistert. Nicht alle, zum Beispiel TikTok-Werbung hat nie für uns funktioniert, Snapchat nicht, Pinterest. Also haben wir auch alles ausprobiert, auch nicht mit wenig Budget und wir haben ja so viel. Aber trotzdem hat es für uns so nicht geklappt. Aber wie du gesagt hast, wir probieren ganz, ganz viel aus. In den letzten 1-2 Jahren, so die größten Wachstumskanäle für uns waren so, wo man sagt ja im Marketing underpriced attention war, so wo war es noch relativ günstig zu dem, was performt hat, ist einmal Influencer-Marketing. Es ist wahnsinnig stark. Also letztes Jahr haben wir unser Influencer-Budget verdoppelt. Wir geben gerade im Monat so 500.000 aus für Influencer. Mhm. Die richtig zu sourcen, die zu orchestrieren, an welchem Tag postet welcher Influencer, dann danach noch Facebook-Ads zu schalten und zum Beispiel bündeln wir auch die Influencer, wir machen Events und dann sehen wir, wenn die vor Ort nochmal sind, Events machen, posten sie freiwillig 20-30% mehr Stories, weil sie vor Ort sind und das so cool finden, aber du zahlst nicht als Brand. Also diese ganze Influencer-Bereich, den wirklich zu hebeln und durchzudringen, da ist immer noch, muss ich sagen, richtig viel Musik drin. Und ich sag auch immer, man nicht mehr ausruhen kann. Ich gebe 100.000 Euro bei Influencern aus oder 100.000 Euro bei Amazon oder Meta. Ich würde immer Influencer nehmen. Warum? Weil es nochmal einen Branding-Aspekt hat. Wenn mein Lieblingsinfluencer postet, hey, ich trage Snox, ist es als Kunde viel geiler, als 10-mal eine nervige Facebook-Ads zu sehen in meiner Story und ich finde es einfach nur nervig. Das nehme ich viel mehr als Werbung wahr, als wenn mein Lieblingsinfluencer erzählt, wie cool er Snox findet. Weswegen Influencer von der Performance besser sind, aber auch vom Brandaufbau sehen wir einfach und da immer weiter zu skalieren und zu gucken mit Events, mit Kollabos, mit allem drum und dran, welche Disziplinen es innerhalb diesen Channels gibt, das ist nach wie vor, kann ich auch jedem empfehlen, sich da reinzufuchsen, muss ich sagen, ist wirklich underpriced attention.
Wenn das für euch so gut funktioniert, dann müsstest du ja voller Spannung auf den Start von auch TikTok-Shop in Deutschland warten. Weil das ja dann eigentlich die ideale Symbiose ist von Influencer-Kooperationen, aber eigentlich kein Medienbruch mehr. Du kannst direkt aus der App, in dem Fall TikTok, heraus kaufen. Guckt ihr euch da schon an, was zum Beispiel in den USA passiert und bereitet euch darauf vor?
Ja und nein. Also ich gucke mir extrem viel in den USA an. Auch TikTok-Shops ist ja so ein bisschen in den USA das neue FBA. Also wenn man irgendwie von null starten will, sagen jetzt alle Marketing-Gurus, mach TikTok-Shops, da kannst du ganz schnell deine erste Millionen so verdienen. Und das sehe ich auch. Du kannst mit TikTok-Shops, wenn du ein virales Video hast, kannst du richtig Umsatz machen und treiben. Und das ist unabhängig von TikTok-Shops, sondern TikTok auch in den letzten 3, 4, 5 Jahren schon. So, wir hatten zum Beispiel als Beratungskunde mal Clara Ziel. Wahnsinn. Virale Videos, Amazon Bestseller Nummer 1 auf einmal Clara Ziel. Also diesen Zusammenhang, dass Videos, die viral gehen, auch richtig abverkaufen, 100% schon über Jahre hinweg bestätigt. Das große Problem, und da ist es egal, ob es jetzt innerhalb von TikTok eingekauft wird oder der Medienbruch noch ist bei Amazon, ist das Unkalkulierbare, weswegen TikTok an sich auch fast keine wirklichen Brands in den letzten 5 Jahren hervorgebracht hat. Wenn man sich überlegt, Instagram, diese ganze Instagram-Welle hat so viele Marken hervorgebracht. Irgendwo aus Snox, aber wir sind ja eher aus Amazon-Richtung, aber ob es ein Pure Lay ist, ob es ein Captain and Sun ist, Ocean's Apart, die wir gekauft haben, Daniel Wellen, also da gibt's ja wahnsinnige viele Firmen, die quasi auf dieser Welle von rund um Instagram groß geworden sind. Bei TikTok gibt's das fast nicht. Warum ist das so? Du hast ein virales Video, du bist sofort ausverkauft als Clara Ziel. Okay, hammergeil. Dann bestellst du große Mengen nach, aber das Video ist dann schon, sage ich mal, durchgelaufen, weil diese Plattform so schnelllebig ist. Dann versuchst du, diese Viralität zu replizieren. Das klappt vielleicht noch einmal, noch ein zweites Mal, aber keine Brand schafft es und es ist unmöglich, quasi dauerhaft viral zu gehen. Und deswegen hast du dann solche Peaks in deiner Aufmerksamkeit und in deinem Abverkauf auch, aber du hast nichts Planbares. Du baust kein Asset auf, das ein Compounding-Effekt wird quasi größer und größer und größer. Weswegen wir eher in dieser ganzen TikTok-Welt enorm viele Insolvenzen auch sehen oder Marken, die eingestellt werden, weil sie nachbestellen, hohe Nachfrage und dann nichts mehr viral ist und dann verkaufen sie die Produkte nicht mehr und der Hype ist so vorbei. Und so sehe ich das ähnlich auch bei TikTok-Shops. Du verkaufst dann auch ab und am besten verschickst du per Dropshipping noch aus China, dass du kein Warenrisiko hast. Das funktioniert auch, aber da werden keine neuen riesengroßen Brands entstehen, weil es einfach unkalkulierbar ist, was da alles passiert. Und der zweite Take noch, der mir wichtig ist zu sagen, kein Medienbruch. Diese These gibt's schon seit 5, 6, 7 Jahren. Pinterest hat schon vor 5 Jahren riesengroße Tests in die Richtung gemacht. Instagram mit Adidas damals, ich glaube vor 4 Jahren, konntest du schon in Amerika raus aus Instagram direkt auschecken. Technisch reden wir gerade über AI und ChatGPT innerhalb von 3, 4 Monaten hat jeder große ein LLM rausgebracht und so. Und dann will mir jemand erzählen, dass es 4 Jahre braucht, um Social Commerce oder sonst was auch so, absoluter Bullshit. Es scheint nicht zu funktionieren, sonst gäbe es das von Meta schon längst. Meta, du kannst, in Indien kannst du in WhatsApp auch schon bezahlen über WhatsApp, kannst Sachen kaufen. Technisch geht schon. Es muss ja Gründe geben, dass es nicht funktioniert, dass es noch nicht in Deutschland gibt, weil rein technisch wäre es für die kein Problem und vor allem nicht, was mehrere Jahre kostet. Und aus diesen zwei Gründen zusammen, die sich auch gegenseitig bedingen, glaube ich eben überhaupt nicht dran, dass diese Medienbruch oder dieses neue Shopping jetzt nochmal den E-Commerce komplett krass verändern wird. Es wird ein paar Einzelfälle geben, ohne Frage, und coole Stories, aber es wird jetzt nicht die D2C oder E-Commerce-Welt in Deutschland komplett neu erfinden oder total durcheinander bringen.
Okay. Es gibt, um nochmal das Thema ein bisschen zu wechseln, eine Sache, die uns beide vereint. Wir haben beide seit einigen Jahren einen Private Equity Fonds als Investor. Warum wir das gemacht haben bei Frontrow, weiß ich. Da ging es vor allem darum, eine größere internationale Gruppe zu bauen, andere Agenturen dazu zu kaufen, um Kunden noch ein bisschen holistischer betreuen zu können. Bei euch ist jetzt, glaube ich, so ungefähr 3 Jahre her, als dann die Meldung kam, habe ich mich gefragt, habt ihr die gesucht oder haben die euch eigentlich gesucht? Also wolltet ihr aktiv Investoren mit dazu nehmen oder war es einfach so ein Angebot, das ihr nicht ablehnen konntet? Und was ist so die Investment-Hypothese? Weil ich habe verstanden, ihr habt ein profitables Geschäft, also ihr braucht eigentlich kein Kapital, weil ne, es ist profitabel, positiver Cashflow, gehe ich von aus. Also warum habt ihr damals diesen Private-Equity-Investor mit dazu genommen?
Also wenn ich mich zurückversetze in die Lage, der Johannes 2021 und wir haben einen strukturierten Prozess gemacht mit einem M&A-Berater, also wir sind aktiv auf die Suche gegangen. Ich war auf dem Papier, haben schon damals die Presse geschrieben, der ist Sockenmillionär oder sonst was. Die Realität war, ich hatte 20.000, 30.000 Euro auf dem Konto. Ich habe gebootstrapped und wir haben alles in der Firma gelassen, um einfach weiter wachsen zu können. Und wenn man das 5, 6 Jahre lang macht, und zu dem Zeitpunkt sind auch gerade meine Eltern in ein Alter gekommen, wo es ja in Richtung Rente ging. Mein Vater wurde sehr schwer krank, meine Mutter ist schon seit vielen Jahren sehr schwer krank, sodass ich und auch mein Cousin, für den kann ich natürlich jetzt hier öffentlich nicht so sprechen, aber in eine emotionale Lage kam, dass wir gesagt haben, hey, ist ja schön, dass wir auf dem Papier unglaublich vermögend sind, aber wir spüren davon nichts und wir sind jetzt irgendwie 6 Jahre lang, haben wir alles für die Firma hinten angeschaut. So, jetzt ist mal auch der Zeitpunkt, dass wir finanziell davon irgendwie profitieren. So, daher war die Hauptmotivation, muss man ehrlich sagen, Secondaries. Das bedeutet, Firmenanteile zu verkaufen, dass wir privat oder in unserer Holding Geld zur Seite nehmen, um mal diesen Wertzuwachs und diese tolle große Firma auch mal privaten finanziellen Vorteil haben. Und das haben wir dann auch gemacht. Also es waren zu 90% waren der PE-Deal nur, dass wir privat Geld bekommen haben und auch entsprechend meine beiden Eltern zum Beispiel durfte ich in Rente schicken. Am Samstag gehe ich mit ihnen ein Auto kaufen. Also einfach Sachen, die mir emotional super viel bedeuten und wir haben als Nox immer noch ganz klar die Mehrheit. Also es ist ein kleiner Minderheitsgesellschafter der PE, sodass wir weiterhin an die Firma glauben und es weitermachen wollen, sondern es wäre eher so ein paar Chips vom Tisch nehmen. Und wenn man sich dann anschaut, wann ist der Krieg ausgebrochen, wann waren die Höchstbewertungen im E-Commerce, war eigentlich fast genau zu dem Zeitpunkt. Also 22, Ende 21, wo wir den Deal unterschrieben haben. Und wir haben es natürlich überhaupt nicht so gewusst oder kommen sehen. Das wäre jetzt absolut vermessen. Nichtsdestotrotz, wir sind Banker und wir waren so, ey, E-Commerce ist jetzt 6 Jahre lang nur so gelaufen. Es ist jetzt auch mal der Zeitpunkt, mal kurz durchzuschnaufen. So, wir haben es perfekt getimt gehabt. Toi, 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 super, super viel Glück gehabt. Aber das war so unsere emotionale Lage, dass wir gesagt haben, jetzt mal hier mal ein paar 10% verkaufen und dann machen wir weiter. Die Hypothese, warum der Investor und auch wir hatten zahlreiche andere Angebote eingestiegen ist, dass das, was wir sind ja eine Marketing-Company, wir sind sehr, sehr gut in diesem Ganzen, was du auch über die DNA und so gesagt hast. Wenn wir das in Deutschland schaffen, dann können wir das ja auch international schaffen oder noch mit anderen Kanälen. Und das war die Investment-Hypothese. Und du selber kennst es, ein PE will immer so seine 3,5x machen. Also, das ist nicht die Firmenbewertung gewesen, aber um mal das greifbar zu machen, er ist bei einer 100 Millionen Firmenbewertung eingestiegen, dann ist von so einem Investor immer das Ziel, PE, Private Equity, 3,5x zu machen, bedeutet 100 Millionen Firmenbewertung gestartet, 350 Millionen dann zu verkaufen, Minimum. Das ist so vom PE die durchschnittliche Performance. Und wenn ich mir das anschaue, der Investor ist bei uns mit 32 Millionen Euro Jahresumsatz hatten wir damals, ist er eingestiegen. Und wir sind jetzt ja, letztes Jahr hatte ich schon gesagt, bei 86 und nächstes Jahr, weil jetzt der Firmenkauf auch mit in den Umsatz mit reinzieht, werden wir toi 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 25 hoffentlich in Richtung von 120 Millionen kommen. Also rein umsatzseitig sind wir dann schon in einer Größenordnung jetzt in den 3 Jahren, wo es diese 3,5x in eine realistische Nähe kommt. Natürlich geht es auch um den EBITDA entsprechend nachzuziehen. Da darf ich leider nicht so im Detail drüber reden. Aber ich sag mal so, der Investor ist dann doch sehr happy mit seiner Investment-Hypothese, dass sie gut aufgegangen ist, toi 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 bisher. Und muss ich sagen, die lassen mir jetzt als alleiniger operativer Geschäftsführer der Gesellschafter alle Freiheiten, vertrauen mir da, ich kann da machen, was ich will und wir sind da ein super Team, die da gut vorankommen. Ja, und deswegen würde ich es jederzeit mit denen auch wieder machen, muss ich ehrlich zugeben.
Irgendwas, das sich für dich verändert hat, emotional oder auch tatsächlich im täglichen Geschäft seit es nicht mehr ganz alleine eure Firma ist?
Boah, auch eine sehr tiefe Frage insofern. Einmal fachlich, unternehmensseitig. Am Anfang ist es natürlich saunervig. Die stellen irgendwelche Fragen und challengen ein. Und nach 6 Jahren, wenn man die Firma alleine gemacht hat, denkt man so, ey, halt deine Schnauze. Also da hatte ich am Anfang echt Momente, so, boah, nervt mich nicht. Muss aber jetzt im Nachhinein sagen, dass wir auch durch diese ganze E-Commerce-Krise bei weitem nicht so profitabel, so gut durchgekommen wären, hätten wir die nicht gehabt. Wieso? Weil sie die Finger in die Wunde legen. Und wenn dir die Firma komplett alleine gehört, wenn es mal schwierig ist, sich da manchmal auch aufzuraffen und sagen, ey, komm, jetzt holt man nochmal die letzten Prozent EBITDA raus, scheiß doch drauf. So. Wenn man Investor hat, einen anderen Gesellschafter, dem man das zuliebe machen muss oder halt vertraglich und so weiter, weil er eklige Fragen stellt, dann macht dich das auch besser, auch wenn es dich emotional nervt in dem Moment, dass er solche Fragen stellt. Daher bin ich nochmal selber als Unternehmer unglaublich daran gewachsen und habe auch irgendwo viel gelernt, weil ich diese ganze Investorenwelt kennengelernt habe. Privat, emotional ist es natürlich auch, wenn man auf einmal wirklich diese Millionen, die in der Presse angekündigt werden, auch wirklich zur Verfügung hat und seiner Familie dadurch einfach meinen Eltern Auto kaufen, wir konnten ihr Haus renovieren und so. Das ist was, das Wahnsinn. Also ihr merkt schon, da bin ich schon fast sprachlos. Das ist unglaublich. Das ist ein Gefühl, das ich so nicht missen wollte. Muss aber auch sagen, gleichzeitig, ich arbeite gerade so viel wie noch nie. So, es ist nicht so, für meinen Cousin war es an dem Punkt, okay, er will jetzt sich auf andere Sachen konzentrieren. Aber für mich ist es so, ey, geil. So, mein Leben ist cooler geworden, aber ich lieb trotzdem noch Snox wie davor und ich habe Bock, das noch weiterzumachen. Weil das sieht man auch, dass viele Unternehmer einfach dann irgendwann die Lust verlieren. Das kann ich von mir selber gar nicht sagen. Es ist immer noch mein Lebensinhalt. Es ist mein großes Hobby und es ist eher so geil, dass mein Hobby mir auch viel Geld bringt, sodass ich meiner Familie und meinem Umfeld unglaublich geile Erlebnisse ermöglichen kann. Aber ich will genauso weitermachen, bin genauso jeden Tag hier in Mannheim im Office und Teil der Kultur, auch wenn ich ganz andere finanzielle Möglichkeiten habe.
Ja, interessant. Also viel von dem, was du beschreibst, würde ich sagen, habe ich genauso auch erlebt. Und ja, ihr habt ja dann aber trotzdem, oder was heißt trotzdem, ihr habt dann ja zusammen mit dem Private Equity Investor nochmal einen anderen Wachstumsweg auch eingeschlagen, der über rein organisches Wachstum hinausgeht. Ihr habt nämlich Ende letzten Jahres das erste Mal auch eine Firma dazugekauft. Aus der Insolvenz heraus muss man sagen, Oceans Apart.
Richtig.
Erzähl mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Ist ja auch ein bisschen eine andere Produktkategorie und was war so die Idee dahinter?
Wie es dazu gekommen ist, ich habe das Pitch Deck zugeschickt bekommen. Am Anfang war es so, die ersten 2-3 Stunden, dann war es so, ey, eigentlich ganz geil. Weil bei Snox muss man sagen, von den 86 Millionen machen wir so 3-4 Millionen auch mit Sportprodukten. Also wir hatten es ja drüber, wie kann man noch wachsen? Über die Kategorie ging kaum noch, deswegen haben wir auch Sport angefangen. Sport ist ganz gut angelaufen, aber auch nicht crazy crazy. Und dann hast du da ein Pitch-Deck auf einmal, dass du jemanden aus der Insolvenz kaufen kannst, der 30 Millionen Euro Umsatz macht, genau in deiner Kategorie, wo du gerade wachsen willst. So, das erstmal, das war so mein State of the Art im Juni, Juli. Okay, attraktiv, prüfen wir. Und dann haben wir uns das Ganze angeschaut und dann war für uns so die Hypothese, die letzten 2 Jahre als Snox haben wir auch, einer der größten Fokus war, Cost-Cutting zu machen. Wenn E-Commerce einfach, Werbepreise gehen hoch, die Effizienz geht runter, die Leute haben kein Geld, musst du jeden Stein umdrehen und gucken, wo können wir Kosten einsparen. Das haben wir extrem erfolgreich gemacht, sodass wir in jedem Jahr profitabel waren, in jedem Jahr ganz klar Cashflow positiv, sodass wir, sage ich mal, diesen Skill E-Commerce-Krise in unseren Augen extrem gut gemeistert haben und diesen Skill auch, wir wissen, wo man in einer E-Commerce-Firma ansetzen muss, um echt Kohle einzusparen. So, das haben wir die letzten 2 Jahre, Rehan und ich, wahrscheinlich über die Hälfte unserer Zeit gemacht. Also da waren wir so, Haken dran, Sportkategorie Wachstumstreiber für uns. Nummer 2, bei denen geht es gerade echt drum, vor allem Kosten runterzukriegen Und als wir in der DD waren und uns das angeschaut haben, war für uns so, wir wissen genau so, am Tag 1, das machen wir so, das so. Und dann noch haben die genau die gleiche Infrastruktur wie wir. Shopify, sämtliche gleiche Tools, sodass es wirklich so ein bisschen Plug and Play ist. Wir schließen die an und können sofort loslegen und nicht erst ein ERP umstellen oder keine Ahnung was. Also, dass da einfach sau viele Haken gesetzt waren. Das war dann ein Auf und ein Ab. Und zum Beispiel auch unsere Investoren waren gar nicht begeistert. Also, PE sind auch immer Fokus. Ja, hey, eine Wachstum Story am Anfang festgelegt, die ziehen wir anhand des Businessplan durch. M&A war nie auf unserem Zettel. Man muss aber auch sagen, wir haben in 2024 so gut gewirtschaftet, dass wir knapp unter 20 Millionen Cash auf dem Konto hatten. Also keine Schulden, 20 Millionen verfügbares Kapital. Und dann war so, für mich, ich als Stratege des Unternehmens, ich merke gerade, Topline-Wachstum, also Umsatz wird immer schwieriger, weil wir eine gewisse Marktsättigung kommen. Wir haben viel Kapital gerade zur Verfügung. Also wir konnten die einfach aus dem Cashflow, konnten wir die kaufen. Also wir mussten nicht, der PE musste was nach, gar nicht, sondern 100% Tochter von Snox. Wir können die einfach so kaufen, sodass das dann so der Punkt war, lass uns das doch mal ausprobieren. Und ich kann jetzt sagen, die ersten 2 Monate waren direkt profitabel. Wir haben über 500.000 EBIT gemacht, direkt mit Oceans Apart. Also toll, toll, toll. Wir sind jetzt im Januar, wir sind gerade im Monat 4 startet. Ich will mich nicht zu früh freuen, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Und wie genau das im Detail aussieht, darf ich dann auch im Mai auf der OMR Stage berichten, was wir alles im Detail gemacht haben, was war erfolgreich, was war nicht erfolgreich. Aber so wie es aussieht, wollen wir auch weitere Firmen dazu kaufen, ja, weil wir kapitalstark sind und weiter einfach wachsen wollen.
Was muss man denn bezahlen für eine insolvente Sportklamottenfirma mit 30 Millionen Umsatz?
Ich sag mal zwischen 0 und 10 Millionen in der Größenordnung. Es hat immer sehr viel mit dem Lagerbestand auch zu tun. Wie viel Lagerbestand kannst du noch übernehmen? Wie viel Fremdkapital war drauf? Da musst du einen Asset-Deal finden. Das wird gerade den Rahmen sprengen, aber so in der Größenordnung. Also ein Drittel mal Umsatz ist mal, wenn man das mal so hört in den Medien, je nachdem auch, wie stark die Marke ist, Mitarbeiter, whatever, aber in der Größenordnung bewegt man sich da.
Ja, okay. Wenn Marke bei euch so ein wichtiges Thema ist, das haben wir ja schon so ein bisschen heute rausgearbeitet, eure Brand, ist dann, wenn ihr weiter zukauft, die Idee, irgendwann alles unter eine Marke zu bringen, oder wird das eine Mehrmarken-Company, die ihr da aufbaut?
Wir sagen intern House of Brands. Wir machen immer die Analogie, auch nicht hier vermessen sein, aber einen Louis Vuitton-Konzern, LVMH, größter Konzern irgendwie in Europa mit Novo Nordisk, aber Fashion-Konzern der Welt ist einfach Louis Vuitton. Dazu gehören Dior, Sephora, sämtliche Marken, und so sehen wir das auch. Also wir wollen nicht alles in Snox umbranden. Snox ist so die Basic Uniqlo-Marke. Oceans Apart ist die Yoga-Marke, und weitere Zukäufe müssen wir einfach gucken, was spannend ist, was interessant ist. Natürlich in erster Linie Bekleidung würde Sinn machen, aber wir werden auch offen mal in eine andere Richtung zu gehen, wenn einfach die Gesamtparameter, also wie viel Impact können wir haben, wo steht die Marke, ist sie bekannt, müssen wir die Marke aufbauen. Viele, viele Parameter, die wir uns da anschauen, aber ich würde nicht ausschließen, ja, dass es auch mal nicht Bekleidung sein soll. Und ich bin guter Dinge, dass in 25 die nächste Firma in unsere kleine Snox Group dazukommen wird.
Sehr gut. Das verspricht ja jetzt schon für das nächste Johannes Klisch Update in diesem Podcast wieder genug Gesprächsstoff. Krass, was bei euch passiert ist. Es wird nicht langweilig, genauso wie dieser Podcast. Danke, dass du das auch so ehrlich geteilt hast. Ich glaube, bei ein paar Punkten wird der eine oder andere Amazon-Mitarbeiter vielleicht kurz zusammenzucken, aber das gehört auch dazu. Auch sowas muss in diesem Podcast erlaubt sein. Es soll ja, um es in deinen Worten zu sagen, Real Talk sein. Da hast du verlässlich abgeliefert. Danke, dass du da wieder so viel gute Insights gegeben hast.
Danke dir, Jan, und viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast und an alle Amazon-Mitarbeiter. Es tut mir leid, aber ich will immer, mir ist es ganz wichtig, Aufklärung zu machen und einfach nur aus unserer, das ist ja nur unsere Wahrheit, es gibt viele andere Wahrheiten noch, aber einfach nur ehrlich zu sagen, was funktioniert bei uns und was eben auch nicht.
Mehr von Folgen wie dieser gibt's wie immer unter amazon.de/podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wir verabreden uns jetzt schon lose für das dritte Aufeinandertreffen. Bin mir sicher, da gibt es wieder viel zu erzählen. Und in dem Sinne, schöne Grüße nach Mannheim.
Danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.